Guten Abend, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, mit euch diesen Abend zu verbringen. Eigentlich haben wir die Predigt schon gesungen. Da fragt man sich, was soll ich noch sagen? Ich sage es trotzdem. Ja? Und vielleicht beginne ich mit meinem Sommerurlaub. Wir waren in Andalusien. Ja, und wir haben da wunderbares Essen gehabt, guter Wein, schöne Landschaften. Aber das Schönste habe ich in Sevilla erlebt. Am Sonntagmorgen bin ich so durch die Gassen gegangen mit meiner Frau. Und da war eine ältere Frau da, die hat mich so zu sich gewunken. Und dann ging ich zu ihr und dann habe ich gesehen, sie steht vor der Kirche, drei so ganz große Stufen. Und sie hat so ihren Arm entgegengehalten, so papierigen, dünnen Arm. Und da habe ich ihr geholfen, die Stufen hochzukommen in die Gegenwart Gottes, ja, in die Kirche. Und sie hat dann mir so Kusshändchen nachgeworfen. Das war das beste Erlebnis. Und wisst ihr, das möchte ich heute Abend mit euch machen. Ich möchte euch, uns, mir helfen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, zu Yahweh, unserem Herrn. Wäre das nicht schön, so dass wir das zusammen machen? Ja, wisst ihr, dass heute beschäftigen wir uns mit Gebet, mit Fürbittegebet, also wie eine Form, wie kann ich für jemand anderes beten? Und dazu gibt es in der Theologie, in der Kirche ganz, ganz viele Missverständnisse. Und darum mache ich das heute zum Thema. Und am Schluss wollen wir das miteinander tun. Ja, wir wollen nicht nur das hören, wir wollen tun, wir wollen miteinander beten und eben in die Gegenwart Gottes kommen. Und jetzt zuerst einfach trockene Theologie, da müsst ihr mit mir durch, das gehört jetzt auch dazu. Aber eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Fürbittegebet ist einfach. Da bin ich mit einem Freund am Essen im Restaurant und er erzählt mir, dass seine Freundin todkrank ist. Und was mache ich dann da? Dann sage ich, ja, lass uns beten. Er kann nicht beten, er glaubt auch anders an Gott, aber ja, wir beten zusammen gleich dort im Restaurant und ich spreche ihm zu, dass Gott oder Jesus die Krankheit ans Kreuz getragen hat, die Sünde und die Flüche auch. Und ich spreche diesen Gottesnamen auch, Yahweh Rapha, das ist ein Eigenname Gottes, Gott ist Heiler. Das ist Gott durch und durch. Und so einfach geht Fürbittegebet, das ist nicht kompliziert. Und also mal um ganz ehrlich zu sein, nächstes Slide gerne. Ich habe schon so viele Gebetsnächte durchgemacht. Ich habe schon so viel gebetet in meinem Leben, ganze Nächte. Gott bestürmt, irgendetwas Gutes zu tun. Und manchmal habe ich Wunder erlebt, Halleluja, super, aber wenn ich ganz ehrlich bin, oft auch nicht. Oft auch nicht. Also wir beten und machen irgendwie, Gott, bitte mach das, bitte mach dies und so weiter. Aber sind wir ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie viel Mal erleben wir dann diese Gebetserhörung? Wo ist diese Wirkung? Und dann denke ich, was ist es das für ein Gott? Anscheinend muss ich ihn, also überlegt er sich, finde ich jetzt diesen verlorenen Schlüssel? Schenkt er mir den, dass ich den finde, weil ich ein bisschen chaotisch bin? Oder wird jetzt die Freundin von meinem Freund geheilt? Muss ich ihn bestürmen, dass das geschieht? Habe ich genug gebetet, dass das geschieht? Ist Gott so willkürlich? Den Schlüssel finde ich, aber das Wesentliche nicht. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht an solch einen Gott. Das habe ich abgelegt in meinem Leben. Ich glaube nicht an einen Gott, der überzeugt werden müsste, Gutes zu tun. An den Gott, den ich glaube und über den ich heute erzähle, der ist gut. Punkt. Ich muss ihn nicht mehr überzeugen, gut zu sein. Er ist gut. Und so bin ich eben total ein Gegner von religiösen Übungen. Und wenn ich Fürbitte tue, dann soll das geprägt sein durch den Geist Gottes, durch seine Kraft. Und dann soll es auch Wirkung zeigen. Sonst ist es für mich religiöse Übung. Und dazu habe ich eine wahre Geschichte von einem kleinen Knabenbube, der im Dezember vor einem Schuhgeschäft steht. Und da kommt eine Frau ihm entgegen oder zu ihm und sagt, was machst du da? Was machst du vor diesem Geschäft? Und er sagt, ich bete. Ich bete zu Gott, dass er mir ein paar Schuhe schenkt. Und da sieht sie erst, er ist barfuß vor diesem Geschäft. Sie nimmt ihn an der Hand, kommt zum Geschäftsführer, sagt, hast du mir warmes Wasser? Sie wäscht ihm die Füße, sie zieht ihm warme Socken an und sie bittet den Geschäftsführer für ein paar Schuhe und sie gibt sie ihm. Und dann schaut der Junge sie so an, wo sie gehen will, zupft so an ihrem Kleid und sagt, könnte es sein, dass sie vielleicht die Frau von Gott sind? Wisst ihr, diese Geschichte hat offensichtlich dieses Wirkung. Diese Fürbitte hatte Wirkung. Und ich glaube, wenn wir die Frau von Gott sein wollen, also jetzt vielleicht im übertragenen Sinn, ja, dann müssen wir ja mit Gott in einer Art Beziehung sein. Wir müssen eine Art Ehe eingehen. Und der Schlüssel darin, der liegt bei Jesus Christus. Er ist unser Bräutigam. Und dieses, es geht um dieses Verschmelzen mit diesem Jesus. It's all about Jesus. Immer. Jesus muss ein Teil von mir werden, von meiner Identität. Und so steht es eben im Kolosserbrief, einer meiner Lieblingsverse, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich liebe den Vers, er ist Teil von mir, er ist ein Teil meiner DNA. Das ist Christus in mir. Für mich sind es die wichtigsten Worte, die Jesus gesagt hat, die sind am Kreuz. Bei seinem Tod, da hat er gesagt, es ist vollbracht. Und damit hat er gesagt, es ist alles erledigt dort am Kreuz. Es fehlt nichts mehr, ich muss nichts mehr tun, denn Jesus hat es schon gemacht in der Vergangenheit. Er hat sich dort am Kreuz mit den Menschen versöhnt. Gott ist nicht mehr zornig über dich. Es ist gut. Es ist versöhnt. Gott ist nicht zornig über die Menschen. Und weißt du, du kannst gar nichts mehr machen, dass Gott dich mehr liebt. Denn er liebt dich einfach. Und da ist diese Freiheit, diese Liebe, diese Barmherzigkeit, keine religiösen Übungen mehr. Da ist ein Gott, der dich einfach liebt. Schauen wir mal so rein in 1. Petrus 2,3, da heißt es, geschmeckt habt ihr ja schon, wie gütig der Herr ist. Was für ein Vers. Oder im Psalm 34, kommt, kommt und schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und wenn du diesen Jesus geschmeckt hast in deinem Leben, da kommst du irgendwie nicht mehr davon los. Du, das ist wie wenn meine Frau so einen Löffel Nutella schlägt. Schwupps, das ganze Glas ist weg. Glaub mir, so ist das. Aber so ist auch die Herrlichkeit von Jesus. Im Englischen spricht man ja so von der Sweetness of Jesus. In Deutsch geht das nicht. Aber die Sweetness of Jesus. Jesus, du bist da. Ich erfahre dich. Ich liebe dich. Ich merke, dass du mich wirklich liebst. Du bist der Gott, der mich sieht. Hatten wir heute schon. El Roy. Der Gott, der dich heute sieht, wo du dahin gekommen bist. Er sieht dich. Und es ist so wichtig, dass wenn wir über Fürbitte nachdenken, wenn wir das tun, dass wir eine gesunde theologische Basis haben zu diesem Thema. Wir müssen wissen, wer dieser Jesus ist. Das ist wichtig. Und wir müssen wissen, was er getan hat. Jesus hat das Reich Gottes in dieser Welt eben sichtbar gemacht. Für Jesus ist das Reich Gottes nicht irgendwo da oben. Für ihn ist es hier und jetzt mitten unter uns. Er hat das selbst gesagt in Lukas 17, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter uns, unter euch, unter uns hier. Es ist hier. Ich zeige euch mal diese Grafik. Da möchte ich euch zeigen, wo wir uns befinden. Also das Himmelreich, das ist, worauf wir hinsteuern. Ja? Dahin gehen wir. Wonach wir uns auch sehnen, wo es gut ist, wo es Harmonie ist, wo Friede ist. Und dieser zweite Kreis zeigt, wo wir sind. Und wisst ihr, es gab immer schon so eine Art Überlagerung. Es gab immer Überlagerung dieser Welten, wo Gott und Menschen kommunizieren. Und das ist so stellvertretend. Es gab im Alten Testament die Stiftshütte, viel besser übersetzt, Zelt der Begegnung. Ja? Oder der Tempel, wie wir es hier sehen. Oder gab es Priester, Menschen, die vermittelt haben zwischen Gott und Menschen. Heilige Orte, Kraftorte, wo das irgendwo in Beziehung stand. Und wisst ihr, so war das, bevor Jesus kam. Nur als Jesus kam, sieht es ein bisschen anders aus. Nächstes, in der Übertragung, genau. So, was Jesus da gemacht hat, er kam in die Welt und er sprang so quasi als Opferlamm, kam er dann da in die Welt, hat dieses vermittelt und er kam eben nicht nur als Opferlamm, nicht nur als Erlöser, als Vermittler, er kam eben auch mitten in die Welt rein und hat von diesem Königreich erzählt. Er hat so eine Art Himmelsfenster aufgemacht, der Himmel küsst die Erde. Ja, und da gehen so Himmelreiche auf, mitten hier auf, bei uns in dieser Welt. Irgendwann wird das alles lila sein, aber es ist noch nicht so und das ist so wichtig. Natürlich erwarten wir das Kommen Jesu wieder. Wir erwarten, dass sich diese Welten verschmelzen, aber es ist nicht so. Wir sind jetzt hier und da, hier und jetzt in dieser Zwischenwelt. Und das muss klar sein. Es bedeutet nämlich, dass die Segnungen der zukünftigen Welt wir schon jetzt erleben können, aber noch nicht ganz. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Wir wissen nicht, wie viel Segnungen uns zur Verfügung stehen im Hier und Jetzt. Wir wissen, dass es Befreiung gibt. Wir wissen, dass es Heilung gibt. Das wissen wir alles. Aber wir wissen nicht, wie viel. Und das finde ich so wichtig, schon jetzt, aber noch nicht ganz. So, und es bleibt diese Spannung. Und diese Spannung müssen wir heute miteinander aushalten. Das ist die theologische Basis für heute Abend, wenn wir Fürbitte und Heilung wirklich verstehen möchten. So, mit dem Tod von Jesus am Kreuz hat eigentlich ein neues Zeitalter begonnen. Es ist bekannt unter diesem Stichwort der neue Bund. Also am letzten Tag vor seinem Tod hat Jesus seinen Jüngern erklärt, im Festmahl, in diesem Upper Room, im Obergemach, hat er den Jüngern erzählt, wie es sein wird, im neuen Bund zu leben, also wenn er gestorben ist. Und da hat sich irgendwie alles auf den Kopf gestellt. Ihr könnt das nachlesen, Johannes Evangelium, Kapitel 14 bis 17. Da hat sich alles geändert. Also da geht es jetzt plötzlich vom Sterben zur Auferstehung. Oder es geht vom Tempel zu der Gemeinde. Es geht auch vom Propheten zum Hohepriester oder eben von der Religion in diese Beziehung rein mit diesem Jesus. Vom Passach oder Pessach zum Abendmahl, von Schawot zu Pfingsten, vom Gesetz zur Gnade, vom alten Bund in den neuen Bund. Und diese Dinge alle lehrte Jesus am letzten Tag vor seinem Tod. Und er erklärte ihnen auch, wie sie beten sollen. Und wie? Sie sollen beten in seinem Namen. In seinem Namen, anstelle von Jesus. Im Namen von Jesus sollen wir beten. Da heißt es, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. So, das hebräische Wort für Gebet heißt Tefillah. Und das bedeutet wiederherstellen. Es bedeutet einrenken. Es bedeutet zusammenfügen. Also wenn du die Schulter rausgekugelt hast, so, wieder einrenken. Das bedeutet dieses Wort. Und so für die Superintellektuellen unter uns heißt es wörtlich, die Aktivität zur Erweckung der versteckten Liebe im Herzen, bis eine intime Vereinigung mit dem Göttlichen hergestellt ist. Hast du's? Okay, egal. Wieder einrinken. Um das geht es. Im Gebet geht es um wieder einrinken. Und das zweite Wort, was da drin ist, ist Palel. Palel bedeutet so viel wie urteilen. Richten eigentlich, also beurteilen, urteilen. Ich finde das super spannend. Im Gebet triffst du ein Urteil. Denn du fragst dich, wenn du für jemanden betest, was ist jetzt der Wille Gottes über dieser Person oder über diese Sache. Und dann, wenn du das weißt, weil du mit Gott in Beziehung bist, dann setzt du wieder ein. Dann richtest du wieder her. Das ist Gebet. Und das machst du im Namen von Jesus Christus, in seiner Autorität. Dann sprichst du Gnade aus, Heilung aus, Gerechtigkeit aus, Friede in deine Situation, weil du dich sowas von verkracht hast mit deiner Familie. das sprichst du dem anderen zu. Sündenvergebung, Befreiung und so weiter. Das ist Gebet. Also ich lebe in Beziehung mit meinem Jesus. Ich kenne seinen Willen, ich lerne ihn kennen und dann richte ich wieder ein. Wisst ihr, eine meiner Töchter, die hat einen Gendefekt, die älteste. Und die hat einen Defekt, sodass ihre Nieren verkalken, ganz langsam. Und das kann man nicht stoppen. Man kann es mit Medikamenten kann man das ein bisschen verlangsamen, aber man kann das nicht stoppen. Und meine Gebete sind so, dass ich Gott danke, dass er sie geheilt hat. Vergangenheit am Kreuz. Es ist geschehen. Wann das sichtbar wird in ihrem Leben, das weiß ich nicht. Aber ich bete so und ich weiß, Gott heilt sie spätestens im Himmel. Er heilt sie. Und das ist mein Gebet. Ich weiß nur nicht wann. Gott hat sie wirklich vor 2 Jahren sichtbar geheilt. Es ist ein Wunder passiert. Und es wundert mich überhaupt nicht. Wunder führen aber nicht einfach zum Glauben an Jesus Christus. Meine Tochter glaubt nicht so wie ich an Jesus. Ja, momentan nicht. Und sie behauptet sogar, dass ihre Heilung, momentan sagt sie, das hat mit ihrer vegetarischen Ernährung zu tun. Was genauso unsinnig ist und kein Arzt bejahen würde, wie ein Wunder. Das ist auch nicht erklärbar. Aber ich finde es schade, denn ich sage Gott danke, dass er sie geheilt hat. Ja, und so sind wir Gott dankbar für das. Eben sein Name ist Yahweh Rapha, der Heiler. So, in der Fürbitte stehe ich nicht zwischen den Menschen und Gott. Das tue ich eben nicht. Ich vermittle nicht. Ich spreche einfach Gottes Worte in diese Welt rein. Ich mache diesen Jesus bekannt. Ich weise auf diesen Jesus. Ich bin ein Wegweiser. Ich weise auf Jesus. Und ich bin ein Wegweiser von mir selbst. Okay? Ich vermittle nicht zwischen Gott und Menschen. Wisst ihr, diese Lücke, wo das zusammenkommt, die ist doch schon besetzt. Da ist doch schon Jesus drin. Da hat es keinen Platz mehr für mich. Ich weise nur darauf hin. Ich vermittle nicht. Der Platz ist besetzt. Wisst ihr, was würde geschehen, wenn ich das verstehen würde? Was wäre, wenn ich verstehen würde, dass es nicht mein Auftrag ist, Gott zu überzeugen, in deinem Leben etwas Gutes zu tun? Was wäre, wenn ich versuchen würde, anstelle von dem Jesus bekannt zu machen, statt einfach zu vermitteln? Echte Fürbitte geht so. Ich stehe neben meine Liebsten und versuche ihnen zu sagen, was Jesus bereits getan hat. Und der Schlüsselvers der Predigt, der kommt jetzt. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. In seinem Namen. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Er ruft. Wir bitten im Namen von Christus, von Jesus Christus, nehmt diese Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das will ich heute tun. Wir müssen Gott nicht überzeugen, unsere Mitmenschen endlich zu erretten. Das ist auch sein Wille. Das weiß ich, es steht ja in der Bibel. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Das weiß ich schon. Ich muss sie nicht überzeugen. Also hast du gewusst, dass in diesem neuen Bund, wo wir leben, niemand, gar niemand in die Hölle kommt, weil er sündigt? Ist dir das bewusst? Jesus hat die Sünden ans Kreuz getragen. Alle Sünden, auch die noch kommen, sind getilgt. Es ist ja vollbracht. Es kommt niemand in die Hölle, weil er stolpert oder sündigt. Ist das nicht eine befreiende Botschaft? Hey, wenn ihr wüsstet, wie viel ich stolpere. Ich bin der Stolperi von Bachenbülach. Wirklich. Ich kann nicht gut mit Alkohol umgehen. Einfach, dass ihr das wisst. Und ich bin dran, mich da heilen zu lassen. Aber ich stolpere manchmal wieder. Zum Leidwesen meiner Familie. Ich kann das nicht gut. Aber ich bin da dran, mich heilen zu lassen. Warum kommen Menschen in die Hölle? Weil sie nicht an dieses Erlösungswerk glauben. weil sie, es ist auf dem Tisch da, weil sie es nicht nehmen. Das ist der Grund. Und das ist einfach so entscheidend. Ich weiß nicht, wo du da in dieser Frage stehst. Nicht, weil du stolperst, es ist vollbracht, aber du musst die Versöhnung annehmen, weil sonst gilt sie nicht. Darum muss sich doch Jesus bekannt machen heute. Gott tut, Gott hat getan und ich reagiere drauf. Ich bringe den kleinen Knaben ins Schuhgeschäft, ich gebe ihm die Schuhe, die ich nicht mal bezahlen muss, weil sie schon bezahlt sind. Ganz einfach, das ist Fürbitte. Jesus hat alles schon getan und wir können an dem nichts hinzufügen. Ich kann ihn einfach nur bekannt machen. Und das finde ich wichtig, auch für Christen. Eine Freundin von mir, ihr Vater, schwer krank, todkrank, liegt er im Bett. Und sie leidet darunter, logisch. Und sie betet und betet um Heilung und fleht um ein Wunder. Und ihr Vater, er wollte ein Leben lang nichts von diesem Jesus wissen. Und sie betet und betet und das geht so weit, dass sie Gott sagt, lass mich anstelle von ihm sterben, dass mein Vater noch Zeit hat, diesen Jesus kennenzulernen. Und dann hörte sie die Stimme von Jesus. Wie genau, das weiß ich nicht. Aber sie hörte sie klar, hat sie mir gesagt, wo Jesus zu ihr sagt, liebes Kind, ich habe doch schon alles getan. Ich bin schon gestorben. Ich habe schon die Sünde, die Krankheit und die Flüche ans Kreuz getragen. Dieser Platz ist besetzt. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Jesus hat es bereits getan. Nehmen wir das mit. Jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen und ich möchte euch eine Frage stellen. Wer von euch kennt das Lied? Ich sehe es nicht so richtig, aber ihr könnt aufhalten. Wer kennt das Lied I have decided? Also ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ja, einige, so ich sehe. Niemals zurück, niemals zurück. Du, dieses Lied, das ist aus Indien, bekanntes Lied, schreckliche Begebenheit. Da wurde eine Familie vor die Wahl gestellt, dem christlichen Glauben abzuschwören oder zu sterben. Und da hat der Vater dieses Lied gedichtet und gesungen. Ja? Also, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das Kreuz steht vor mir, die Welt liegt hinter mir, niemals zurück. Niemals zurück. Und an diesem Tag wurde diese ganze Familie wurde getötet. Schrecklich. Und eine Riesenerweckung ist geschehen. Viele haben an Jesus geglaubt später. Schreckliche Geschichte. Und ich möchte euch sagen, dass das Lied, die das kennen, singt es weiter. Nicht falsch verstehen. Es ist ein wunderbares Lied, wenn man die Geschichte kennt. Nur wenn du die Geschichte nicht kennst, hat es auch etwas sehr Irritierendes in diesem Lied. Warum sage ich das? Wir müssen etwas lernen. Wir müssen lernen, von diesem Kreuz aus zu denken. Und in der Seelsorge oder sonst auch als Christ, ich erlebe, viele Menschen kommen und sie kommen zum Kreuz. Und das ist auch gut. Und wir kommen zu Jesus zum Kreuz und laden unsere Schuld ab. Wir geben alles dahin und sagen, ich bin nicht würdig, vor dich Gott zu treten. Ich habe gesündigt, das ist nicht gut. Ich habe das und das. Das ist gut. Man kommt nicht an Jesus vorbei. Man muss an diesem Jesus vorbei. Nur das Problem ist, dass die Leute einfach da stehen bleiben. Ganz viele Christen leben und dann haben sie wieder was gemacht und es tut mir wieder leid. Und sie haben nicht gemerkt, dass Jesus längst vom Kreuz gestiegen ist, dass er auferstanden ist. Und Jesus nimmt mich da an der Hand und er nimmt mich auf den Weg hin ins Himmelreich, wo Gott der Vater wartet auf mich. Er hat die Arme ausgestreckt für dich. Weißt du das? Für dich. Und sein Herz klopft so. Bumm, 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 bumm. Weil er dich liebt, weil er dich sieht, weil er Worte dich in die Arme nehmen möchte. Und Jesus begleitet dich auf dem Weg. Und weißt du was? Das Kreuz liegt hinter mir. Das himmlische Jerusalem liegt vor mir. Niemals zurück. Niemals zurück. Habt ihr das? Das ist wichtig. Jesus geht mit uns durchs Leben. Wir sind an dem Punkt vorbei. Jesus hat es getan, er hat es vollbracht. Und da sind die Krankheiten und da sind die Sünden und da sind die Flüche. Aber wir sind unterwegs mit Jesus ins Himmelreich. Wie lang der Weg geht, wissen wir nicht. Einige sind sehr nah dran, bevor Gott, der liebende Vater, dich in den Arm nimmt. Andere weiter weg. Aber Jesus ist mit uns unterwegs. da werde ich ganz emotional, aber um das geht es einfach, liebe Gemeinde. So, also, diese Erkenntnis, die stellt einfach ganz vieles auf den Kopf. Sündenvergebung, Heilung, es ist schon ans Kreuz getragen. Und aus dieser Perspektive spreche ich eben auch Gebete in diese Welt. Und dann wird das irgendwann lila und es kommt direkt in diese Welt rein, in verschiedene Situationen. Wir hatten es heute in der Vorbereitung, hatte jemand den Eindruck, es geht um Scham. Und ich glaube das. Und ich möchte jetzt euch etwas erzählen. Wenn Leute da sind, die irgendwo von Scham erdrückt werden. Es kam nach einer Predigt ein Mann zu mir, ein 70-jähriger Mann. Bisschen jünger, aber um das rum. Und er sagte zu mir, dass er seit 30 Jahren keinen Geschlechtsverkehr mehr hatte mit seiner Frau. Erektionsstörungen. Du, der hat sich geschämt, logisch. Über das überhaupt zu sprechen. Das ist etwa wie diese Frau, die unter ständigen Blutungen litt und zu Jesus kam und dann seinen Mantel berührte und sie geheilt wurde. Auch voller Scham. Das kannst du so vergleichen. Was mache ich jetzt da? Also ich meine, was willst du da machen? Da musst du ja beten. Und dann denke ich darüber nach und denke, ja gut, was ist jetzt Gottes Wille in dieser Situation? Ich mache ein Urteil und dann weiß ich doch, Gott ist der Erfinder der Sexualität. Es ist doch Gottes geniale, genitale Idee, oder nicht? Ja, ist doch so. Er findet das gut. Also weiß ich das und dann spreche ich das zu, dieser Person und im Namen Jesus renke ich das wieder ein. Jetzt haben die wieder Spaß. Das ist doch gut. Gott ist gut, versteht ihr? So, und deshalb möchte ich dich ermutigen, wenn das ein Thema von dir ist, lass es nicht für dich alleine. Komm zum Gebet zu Christus, er nimmt dich an der Hand und dann renken wir wieder ein, was ausgerenkt ist. So, durch Fürbitte, Gebete ziehe ich das Unsichtbare in das Sichtbare rein. Gottes Reich wird sichtbar. Im Himmel, klar, aber auch hier und jetzt auf Erden, mitten unter uns. Ich glaube an Wiederherstellung, ich erlebe auch Wunder und manchmal sofort, manchmal geht es länger, spätestens im Himmel, denn Gott heilt immer, immer. Gut. Jetzt ist viel Theorie gewesen, ich weiß. Gebt mir noch eine Chance, ich möchte noch ein praktisches Beispiel euch mitgeben. Ich möchte noch so in die Bibel reingehen, um zu verstehen, wie Fürbitte als Beispiel gemeint ist. Und da gibt es dieses Beispiel, wo Freunde einen lahmen Mann bringen zu Jesus und es ist alles voll. Und sie legen ihm, sie machen das Dach weg und bringen ihm von oben nach unten, legen ihm Jesus zu Füßen. Und ich möchte das vorlesen, diese Geschichte aus Markus 2. Da versammelten sich so viele Menschen bei Jesus, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn, sie wollen mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu den Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und du, jetzt gab es eine Riesendebatte mit den Pharisäern, religiösen Führern und so weiter. Darf ein Mensch, Jesus, darf er Sünden vergeben? Und Jesus sagt dann, ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Er macht da die Verbindung, Krankheit, Sünde, Flüche, nimmt es zusammen und der Kranke wird geheilt. Okay, kein Glaube, keine Sündenvergebung, keine Heilung. Okay, das stimmt ja irgendwie. Und das ist richtig, dass Jesus Unglaube nicht wirklich belohnt oder lobt. Jesus will ja, dass man ihm vertraut. Klar. Aber ich hoffe schon etwas hier in der Lindenwiese, dass hier nicht diese Theologie, und ich weiß es auch, dass nicht diese Theologie verbreitet wird, wenn jemand nicht genug glaubt, dann wird er nicht geheilt. Das ist eine Irrlehre. Das ist falsch. Ja? Weil so viel Leid wird da auf leidende Menschen gelegt. Da ist etwas falsch. da distanziere ich mich total. Deshalb sage ich dir jetzt, wie viel Glaube hatte dann der Kranke in unserer Geschichte? Wie viel Glaube hatte der wirklich, der auf diesem Bett lag? Wir wissen es nicht. Wir wissen es ja nicht, im Text steht es nicht. Aber Jesus hat doch Glaube gesehen. Ja, hat er. Von wem hat er Glaube gesehen? Ja, von wem? Von seinen Freunden. Okay? Die Freunde haben den Kranken gebracht. Deine Freunde hier haben dich hierher gebracht. Denn sie glauben, und so heißt es doch im Text, an Jesus, als Jesus ihren Glauben sah. Ihren. Der Glaube der Freunde. Jesus sieht den Glauben der Freunde. Er sieht, wie dieser Mann ummantelt wird vom Glauben seiner Freunde. Von Menschen, die sich berühren ließen und das Schicksal, von dem Schicksal von diesem Gelähmten und Fürbitter wurden für diesen Mann, der selbst nicht mehr zu Jesus gehen konnte. Das ist Fürbitte. Das ist Fürbitte, das werden wir auch heute tun. Wir bringen Menschen zu Jesus. Okay, jetzt bin ich fast durch. Würde es euch helfen, wenn wir Fürbitte, gerne das nächste, vielleicht anders schreiben würden? Okay, ich weiß, ich bin Schweizer. Es geht auf Schweizerdeutsch viel besser. Wir sagen zu Feuer, sagen wir für. Deshalb für bitte. Feuer bitte. Ja? Für bitte. Das kommt ihr schon mit, oder? Kommt ihr schon mit. Für bitte. Würde es uns helfen, wenn wir das Wort mal ein bisschen anders schreiben? Voll mit Heiligen Geistes, mit Feuer und Power und Macht. Wisst ihr, ich habe noch Militärdienst gemacht. Das war damals noch normal in der Schweiz. Ja? Nicht, dass mich so als komischen Mensch einstuft. Das hat man so gemacht. Und wir haben auch die Handgranate geworfen. Ich sage, das Ding, da gibt es so einen Ablauf, einen Mekano, wie man das so genau richtig machen muss. Muss man sagen, Schürch mit Handgranate. Achtung, Hagi! Das so geschmissen, so weit wie geht oder ins Ziel. Und dann eine Riesenexplosion. Und ich finde das wahnsinnig gut. Stell dir mal vor, Schürch mit Hagi. Achtung, Hage, Schürch mit Heiligen Geist. Achtung, Hage, Achtung, Heiliger Geist, was ist denn das für eine Sprengkraft? Und so will ich beten, nicht ich, sondern ich möchte, dass der Heilige Geist die Herzen berührt, dass Engel freigesetzt werden und das Reich Gottes hier wieder sichtbar wird, jetzt hier, mitten unter uns, wie Jesus das gesagt hat. Und so will ich diesen Namen verherrlichen, ich will ihn proklamieren und ich schlage vor, dass wir jetzt zusammen aufstehen, einfach als Bekenntnis, dass wir diesen Jesus proklamieren. Ich mache das jetzt mit einem Film dann in Schweizerdeutsch. Das traue ich euch zu, es ist meine Herzenssprache, aber es ist mein Wunsch, wegzuweisen von mir hin zu diesem Jesus. So. Soli Deo Gloria, Gott alleine die Ehre.